Deutschlandfunk, kontrovers.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Montagmorgen hier bei kontrovers. Über die Klimakrise und die Energiewende, da wurde und wird bislang in Deutschland immer sehr viel geredet. Wir haben es auch gerade wieder in den Nachrichten gehört. Der aktuelle Bericht des Weltklimarates steht sozusagen kurz bevor. So langsam wird allerdings auch klar, dass diese ganze Entwicklung uns auch etwas kosten wird. Und zwar jeden Einzelnen von uns. Da geht es um unser Geld. Robert Habeck will Gasheizungen verbieten. Das ergibt sich aus einem Gesetzentwurf, der gerade viel diskutiert wird. Das heißt, Hausbesitzer würden neue Heizungen brauchen. Viele vermutlich auch ganz neue Heizsysteme. Und das schon in naher Zukunft, in den kommenden Jahren. Die EU will außerdem neue Vorschriften zum Dämmen von Häusern machen. Millionen von Häusern und Gebäuden müssten dafür umgebaut werden. Das alles bedeutet Material und jede Menge Handwerkerkosten und auch da wieder Zehntausende, Hunderttausende von Euro, je nach Haustyp. Das sind alles Kosten, die letztendlich vermutlich auch die Mieter mitzahlen müssen. Und über den Umstieg auf Elektroautos haben wir da noch gar nicht geredet. Wie viele Ausgaben kommen da auf uns zu im Laufe dieser Energie- und Heizwende? Sind das alles die richtigen Prioritäten? Wird da vielleicht gerade etwas falsch eingestellt, eine falsche Weichenstellung? Oder ist da eine Menge Schwarzmalerei mit im Spiel? Dämmen, sanieren und bezahlen. Wie viel darf uns der Klimaschutz kosten? Das ist unsere Frage heute Morgen hier bei kontrovers in den kommenden anderthalb Stunden. Und mit dabei ist Lisa Badum von den Grünen. Sie ist die Obfrau ihrer Fraktion im Ausschuss für Klimaschutz und Energie im Deutschen Bundestag. Schönen guten Morgen, Frau Badum.
Guten Morgen, Herr Armbruster.
Andreas Jung ist mit in der Runde von der CDU, der Klima- und energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion. Guten Morgen, Herr Jung.
Einen schönen guten Morgen.
Und ich begrüße außerdem Claudia Kempfert, Ökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Energieexpertin. Guten Morgen, Frau Kempfert.
Guten Morgen, Herr Armbruster.
Und wie jeden Montagmorgen natürlich auch die herzliche Einladung an alle, die uns jetzt zuhören, die mithören. Sie können gerne mitdiskutieren. Mehrere Wege gibt es dafür. Sie können uns eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de. WhatsApp geht auch. Da ist die Nummer 0173 5690322. Ich wiederhole nochmal. Das ist die WhatsApp-Nummer 0173 5690322. Und natürlich können Sie uns auch hier direkt anrufen und live im Studio mitdiskutieren auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Und viele von Ihnen haben uns da heute Morgen schon ihre Meinung gesagt. Hören wir uns mal an.
Dr. Schulz aus Darmstadt. Wir kommen bei allem Klimaschutz nicht über die Erkenntnis hinaus, dass der Kampf gegen die Klimaerwärmung woanders gewonnen werden muss. In China, in Indien, USA und so weiter. Wir dürfen unsere Leute nicht überfordern, sonst springen sie sowieso ab.
Susanne Röther aus Frankfurt. Offensichtlich darf uns der Klimaschutz keinerlei Verzicht kosten. Zum Beispiel, man verzichtet auf keine einzige Autobahn. Genauso wenig verzichtet man auf ebenfalls überflüssige und sehr umweltschädliche Braunkohleförderung. Wir wollen ja auf gar nichts verzichten. Oder jedenfalls die, die uns regieren, trauen sich nicht zu, auf irgendetwas zu verzichten. Was soll man da noch sagen?
Uli Herzau, Berlin-Tempelhof. Bevor jetzt Millionen Hausbesitzer und Mieter in die Pleite gestürzt werden, sollte man sich dann doch vielleicht erstmal den Autoverkehr vornehmen und die vielen Autos von der Straße bringen und die LKWs mehr auf die Schiene bringen. Hier ist genug Potenzial, um erstmal den Klimaschutz voranzubringen. Alles andere sollte hintanstehen.
Ja, hallo Merck, Eckertshausen. Ich glaube nicht, dass die Frage die ist, wie viel uns der Klimaschutz kosten darf. Mit wem wollen Sie in Verhandlungen treten, um die Kosten festzustellen? Ich glaube, es ist eher die Frage, wer wird die Rechnung bezahlen? Wird es die Bäckerei-Fachverkäuferin sein, die einen Euro über Mindestlohn bekommt? Oder werden es die großen Unternehmen sein und ihre Eigentümer, die ja die letzten Jahrzehnte daran sehr viel Geld verdient haben.
Marc Jener aus Frankfurt. Heizen ist am teuersten, wenn wir am Klimaschutz sparen. Und der ist am billigsten im Abgashandel. Deutschland muss beim Dämmen und Sanieren vorangehen und gleichzeitig den Verkehr, den Schiffsverkehr und eben auch den Gebäudesektor endlich in den europäischen Emissionshandel bringen und diesen weiter verschärfen und global vernetzen.
Soweit also einige Anrufer unserer Hörerinnen und Hörer. Viele interessante Vorschläge haben wir da schon gerade eben gehört. Alles Punkte, auf die wir sicher zu sprechen kommen im Laufe dieser Diskussion heute Morgen. Bleiben wir aber zunächst mal bei den Kosten. Claudia Kempfert, Energieexpertin. Wenn es tatsächlich jetzt zu so einem groß angelegten Umstieg der Heizung in Deutschland kommt und wenn außerdem Millionen von Häusern neu gedämmt werden müssen, Frau Kempfert, wie viel an Kosten, kann man das ungefähr veranschlagen? Wie viel an Kosten kommt da auf Hausbesitzer zu und damit auch auf die Mieter?
Naja, also man muss jetzt immer genau schauen. Es gibt ja jetzt jüngst eine Studie und was ja immer so ein Missverständnis ist, dass man immer nur auf die Kosten schaut, also die Investitionen, die getätigt werden müssen für eine neue Heizung, aber den Nutzen vergisst. Und das gehört aber zur seriösen Rechnung dazu. Das heißt, man muss immer über die Lebensdauer rechnen. Also wenn eine Heizung jetzt eingebaut wird, wird die ja üblicherweise für 20, 25 Jahre eingebaut. Und in dieser Zeit vermindert sie die Kosten, die im Moment ja sehr hoch sind für fossile Energien, insbesondere Gas. Der Gaspreis ist ja explodiert und die Heizkosten sind doch im Moment so hoch, dass wir einen Gaspreisdeckel, den ich im Übrigen nie so toll fand, aber er ist jetzt da, einführen mussten. Aber darüber müssen wir ja reden, wie viel hohe, horrende Kosten an fossiler Energie werden denn vermieden, wenn wir jetzt umsteigen. So, und jetzt investiert man eben in neue Heizsysteme. Da gab es jetzt vor 2 Wochen eine Studie, die eben seriös auf die Kosten und die Nutzen gegenübergestellt hat und kam zu einer Größenordnung von 1,5 Milliarden pro Jahr, die getätigt werden müssen. Die Frage ist immer, wer zahlt und wie hoch und wo kann man auch unterstützen. Und da finde ich sehr wichtig, dass man da auch einkommensschwachen Haushalten hilft, die jetzt eben diese Anfangsinvestitionen stemmen müssen. Jetzt muss man immer im Detail schauen, wie alt ist das Haus, wo kann man dämmen oder überhaupt sanieren, energetisch sanieren, welches Heizsystem bietet sich da an. Aber man muss eben weg von fossiler Energie. Wir dürfen nicht vergessen, der Gebäudesektor ist das große Problem, der Problemblock in dem Ganzen, weil wir eben so lange vor uns hergeschoben haben, dass das auf uns zukommt. Und jetzt sind wir wahnsinnig spät dran und müssen sehr viel auf einmal machen. Aber es hilft eben auch, es hilft auch vielen Heizkunden, wenn sie umsteigen, um eben hohe fossile Energiekosten, die aktuell entstehen, zu vermeiden.
Lisa Badum von den Grünen, Ihr Parteikollege Robert Habeck, der will laut Gesetzentwurf also Gasheizung möglichst schnell verbieten. Da ist schon ab dem kommenden Jahr die Rede. Dann soll es keinen neuen Einbau von solchen Heizungen mehr geben. Geht das alles nicht ein bisschen schnell?
Ja, also erstmal finde ich es gut, dass wir überhaupt über unsere Wärmeversorgung diskutieren, weil sonst kann es gut sein, dass wir in 10, 15, 20 Jahren an dem Punkt sind, dass wir solche Heizungen in Häusern haben, wie wir sie eigentlich gar nicht wollten und wie sie für die Bürgerinnen und Bürger dann auch schwierig sind. Claudia Kempfert hat ja gerade die Kosten der fossilen Energien angeführt. Ich möchte noch ein paar Zahlen reinwerfen. Allein letztes Jahr 59 Milliarden für Rohöl ausgegeben, 71 Milliarden Euro für Gas. Das sind ja alles Gelder, die sozusagen aus unserem Land wegfließen. Fossile Energien werden immer teurer werden. Und deswegen müssen wir einen erneuerbaren Markt im Wärmebereich anschieben. Den gibt es in Teilen, aber es steht eben noch am Anfang. 80% der Menschen haben eine fossile Heizung. Und deswegen das Ziel 2024 auf 500.000 Wärmepumpen zu kommen. Und deswegen brauchen wir einfach auch das Gesetz Planungssicherheit für die Branche und auch für die Menschen. Und es ist auch nicht so, dass ab 1.1. nächsten Jahres alle fossilen Heizungen ausgebaut werden müssen, sondern Sie haben es gesagt, es geht um Neubau und es geht um Heizungen im Bestand, die irreparabel, also kaputt sind. Und dann gibt es noch sehr, sehr lange Übergangsfristen, also je nach Haus, je nach Fall von 3 bis 6 Jahren, weil es kann natürlich eine größere Investition sein, ein größeres Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Aber was eben nicht geht, das ist, wenn Heizungen kaputt gehen, wir wieder fossile Heizungen überall in Deutschland einbauen, weil dann werden wir unsere Klimaziele im Gebäudesektor die nächsten Jahre verfehlen. Und dann werden wir auch das Versprechen des Bundesverfassungsgerichts, auf dass wir die Freiheit der zukünftigen Generationen nicht einschränken wollen, nicht einhalten können. Und wir werden das Klimaschutzgesetz brechen und das ist keine Option.
Andreas Jung von der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Dass uns der Klimaschutz tatsächlich etwas kosten wird, dass wir also auch da über Gelder sprechen, die auf uns zukommen, das war doch eigentlich immer absehbar, oder?
Wir haben ja zum Jahr 2020 eingeführt den nationalen Emissionshandel, auch für den Bereich Gebäude und Verkehr, von dem ein klares Preissignal auch ausgeht. Nämlich Klimaschutz lohnt sich im Geldbeutel. Die Fossilen werden Schritt für Schritt teurer werden. Es lohnt sich zu investieren in eine klimafreundliche Heizung. Das war das klare Signal schon bisher. Wir müssen bis 2045 klimaneutral werden. Und das heißt natürlich auch klimaneutrales Heizen, um das ganz klar vorneweg zu sagen. Was ist aber unsere Kritik an dem konkreten Entwurf von Robert Habeck? Wir werden es erreichen mit Technologieoffenheit und Effizienz und nicht mit Einseitigkeit. Und bei den Grünen ist bei Frau Badum gerade wieder deutlich geworden, da ist die Wärmepumpe das Alleinseligmachende, das Lieblingskind. Und die anderen Ökoheizungen sind die Aschenputtel. Es gibt aber nicht nur eine Ökoheizung. Es gibt die Möglichkeit zum Anschluss an das Wärmenetz. Das ist im Gesetzentwurf drin. Es gibt die Möglichkeit, aber auch mit grünem Gas, mit Wasserstoff Heizungen zu betreiben. Und das ist in dem Entwurf eben nicht drin. Im Neubau wird sogar nachhaltig Biomasse verboten. Und damit gibt es hier eine Schieflage, eben keine Technologieoffenheit. Es dürfen nicht Technologien vorgegeben werden. Es muss CO2 verboten werden. Und dann muss die beste Technologie zum Zug kommen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das ist eine soziale Schieflage. Es gibt Ökonomen, die kommen gesamtwirtschaftlich zu ganz anderen Summen als jetzt Frau Kempfert. Das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist doch, wenn es für den Einzelnen vor Ort konkret wird. Und da haben wir Summen, das sind 30.000 Euro für eine Wärmepumpe, für so eine Umstellung. Eher die Untergrenze. Dazu kommt es möglicherweise eine Sanierungspflicht, die Aufgabe des Hauses auch, die Dämmung und so weiter zu sanieren. Und da häufen sich Summen an und darauf muss es Antworten geben. Die werden nicht gegeben. Über die Förderung ist Streit. Die Ampel hat die Förderung, die wir eingeführt haben für den Heizungsaustausch, sogar gekürzt. Man muss doch die Menschen auf diesem Weg mitnehmen. Es gibt eine große Bereitschaft zu klimaneutralem Heizen, aber man darf, wie es auch einer ihrer Hörer gesagt hat, die Menschen nicht über fordern. Und da kommen jetzt auch im Bestand Pflichten, gerade für ältere Menschen, die keinen Kredit mehr bekommen, für die es bisher Ausnahmen gegeben hat, die jetzt solche Investitionen machen müssten. Und da droht Überforderung, da drohen soziale Notlagen. Das darf es nicht geben. Und deshalb muss man da nochmal grundlegend dran.
Frau Badum, was sagen Sie?
Herr Jung,
bitte, ja.
Ja, also genau, wir müssen ein bisschen bei den Fakten bleiben. Es ist sehr wohl im Gesetz vorgesehen, dass man die 65% erneuerbare Energien auf verschiedene Arten und Weisen erreichen kann, beispielsweise auch durch eine Gasheizung, in der grüne Gase sind. Und es ist auch möglich, Biomasseheizungen zu betreiben. Also es ist falsch, was eben gesagt wurde. Und es ist auch so,
dass im Neubau schließen Sie Biomasse aus. Sie schließen im Neubau Biomasse aus. Ist keine Erfüllungsoption. Und im Übrigen ist es bei den klimaneutralen Gasen so, da muss sofort erfüllt werden. Während beim Strom, bei der Wärmepumpe, da erfüllen Sie doch die 65% auch nicht. Da tun Sie aber so, als würden Sie es erfüllen.
Herr Jung, kurze Bitte. Lassen Sie kurz Frau Badum aussprechen.
Genau, es ist auch die Möglichkeit, dass diejenigen, die an ein Fernwärmenetz anschließen können in Zukunft, manche sind jetzt schon am Fernwärmenetz, müssen auch nicht selber umstellen, weil die Stadtwerke entsprechend ohnehin die Pflicht haben, beziehungsweise das Vorhaben, die werden ihre Netze schrittweise umstellen auf Biomethan oder auf Geothermie, in Einzelfällen vielleicht auch auf Wasserstoff, das muss man sehen. Aber diese ganzen Möglichkeiten gibt es. Und es ist auch möglich, im Bestand weiter seine Biomasseheizung zu nutzen. Im Neubau ist mir das eigentlich nicht bekannt, dass das groß forciert wird. Und jeder, der weiter einen Kachelofen hat, Pellets und so weiter in seinem Haus hat, kann das natürlich weiter nutzen. Also da ist mir einfach wichtig, dass wir bei den Fakten bleiben. Und was die soziale Umstellung geht, ist es so, dass gerade Mieterinnen und Mieter eben Problem haben, das haben wir jetzt während der Energiekrise gesehen, wegen der Gaspreiskrise, ein Problem haben, wenn sie in schlecht gedämmten Häusern wohnen, mit sehr hohen Energiepreisen. Also ist es auch sozial gerecht, entsprechend alle dabei zu unterstützen, eben dann insbesondere die Eigentümerinnen und Eigentümer, umzustellen. Während Sie jahrelang Gasheizung gefördert haben, also genau das Gegenteil der Klimaziele, genau das Gegenteil vom CO2-Preis, wollen wir jetzt ganz gezielt erstmal Sanierungen fördern. Deswegen haben wir auch im Neubaugelder gekürzt, sage ich ganz offen, weil wir nicht in alle Richtungen fördern können, sondern Richtung Klimaneutralität. Wir werden die Wärmepumpen, sozusagen Kauf von Wärmepumpen finanziell bezuschussen. Wir werden die steuerliche Abschreibung verbessern. Also alle diese Optionen schaffen. Und diese Gelder dann auch zur Verfügung stellen, weil wir jetzt auch nicht wie damals, wie früher noch Öl- und Gasheizungen fördern, werden wir auch mehr Gelder zur Verfügung haben.
Und Frau Badum, wenn ich das einmal hier sagen darf, wir reden hier natürlich über einen Gesetzentwurf, der erst noch durch den Bundestag durch muss. Herr Jung, können Sie das oder würden Sie das zugestehen, dass es hier um einen Entwurf geht, der ja auch noch verändert werden kann, möglicherweise auch durch Sie, durch die Stimmen und durch den Druck der Opposition?
Ja, das werden wir auch ganz, ganz sicher so tun, wenn das so in den Bundestag kommt. Wenn Sie das Verfahren ansprechen, dann wundert uns, dass im letzten Jahr beschlossen wurde, die Pflicht wird vorgezogen auf Anfang 2024. Dann wurde aber ein Jahr lang nichts vorgelegt. Und jetzt gehen diese Punkte immer näher aufeinander. Der Streit in der Ampel geht weiter. Es gibt kein Ergebnis. Soll 2024 eine Pflicht kommen, aber kein Mensch weiß, was genau. Insofern sehen wir dieses Verfahren kritisch. Wir beobachten, dass die Ampel da in einem erbitterten Streit ja selbst verhakt ist. Deshalb sind wir gespannt, was überhaupt in den Bundestag reinkommen wird. Die SPD hat sich am Wochenende über ihre Ministerpräsidenten sehr kritisch geäußert. Christian Lindner spricht von Luftschlössern. Unser Maßstab ist, was am Ende für den Klimaschutz dabei rauskommt. Und da will ich doch nochmal klarstellen, ganz ausdrücklich, in diesem Entwurf, der jetzt vorliegt, ist im Neubau nachhaltige Biomasse ausgeschlossen. Das wird nicht nur nicht forciert, wie Frau Badum sagt, es wird ausdrücklich ausgeschlossen, keine Option. Und deshalb eine Schieflage. Wir fordern gleiches Recht für alle Ökoheizungen.
Okay, gut. Zweiter
Punkt
bitte
noch
ganz kurz,
bei der sozialen Frage, weil auch das nicht richtig war. Es wurde ja nicht nur im Neubau von der Regierung gekürzt, was zu kurz gesprungen ist, sondern auch bei der Heizungsaustauschprämie, die eingeführt wurde in den letzten Jahren. Da wurde gekürzt. Die Menschen sollen jetzt mehr Pflichten bekommen, aber kriegen wenig Förderung. Es gibt jetzt ein Vorschlag dafür, der wird von Christian Lindner wiederum blockiert. Da hat die Ampel einiges zu sortieren.
Und wir haben 10.25 Uhr von 5:30 und den ersten Anrufer hier bei uns in der Leitung. Andreas Zech ruft uns an aus Flensburg. Guten Morgen, Herr Zech.
Ja, schon guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen. Bitte, was ist Ihr Punkt?
Spannendes Thema. Ich habe ja eigentlich drei Punkte. Die Frage ist tatsächlich, was kostet es, wenn wir tatsächlich sämtliche Maßnahmen zum Klimaschutz unterlassen? Also die Folgekosten, die da auf uns zukommen, hat man ja so im ersten Ansatz schon in der Ahrtal-Katastrophe gesehen. Und was eigentlich wichtig ist, eigentlich, dass man spricht ja sehr viel auch von dem Thema grünes Wachstum, was ja sich die Grünen sehr auf die Fahne geschrieben haben. Man versucht damit ja auch das Wachstumsparadigma unseres Wirtschaftssystems mehr oder weniger auch zu untermauern. Aber die Frage, die ich mir stelle, wenn man Technik einsetzt, braucht man Energie, jede Menge Energie. Und die steht momentan in einer grünen Energie nicht in einem ausreichenden Maße zur Verfügung. Also heißt das nicht, dass dann wir eigentlich mehr Energie fossil benötigen, um diese Technik zu realisieren? Und ist das nicht dann eher für den Klimaschutz kontraproduktiv? Und der letzte Punkt, den ich eigentlich noch habe, müssen wir nicht tatsächlich dieses Wachstumsparadigma unseres Wirtschaftssystems in Frage stellen? Die Ulrike Herrmann von der Taz hat ja da ein Buch drüber geschrieben, Ende des Kapitalismus. Aber die stellt ja auch die Frage, genau zu diesem Punkt, wir brauchen mehr oder weniger erneuerbare Energie. Und wir können eigentlich nur so wirtschaften, dass eine Kreislaufwirtschaft mehr oder weniger entsteht. Mhm. Das sind so meine drei Punkte, die ich eigentlich gerne in der Runde diskutieren würde.
Vielen Dank. Ich habe mir die mit aufgeschrieben und wir werden sicher auf alle drei Punkte zu sprechen kommen. Ich habe die sowieso hier auf der Liste. Fangen wir mal an, da liest man ja immer eine Menge drüber. Das grüne Wachstum. Und die Frage, ob das überhaupt funktionieren kann. Wir haben jetzt tatsächlich nur noch 2,5 Minuten bis zu den Nachrichten. Ich versuche es mal bei Claudia Kempfert. Grünes Wachstum, kann das gehen?
Ja, also erstmal herzlichen Dank an Herrn Zech, dass er da diese Frage auch einwirft. Es gibt eben große Diskussionen darüber, nicht nur aufgrund des Buches von Frau Herrmann, sondern auch in der Ökonomenzunft, ob es gehen kann. Also es gibt große Zweifel, dass man nur mit grünem Wachstum die Probleme wird lösen können. Sprich, man diskutiert auch darüber, welche Bereiche schrumpfen müssen. Und das betrifft genau den Bereich, den Herr Zech auch im zweiten Punkt angesprochen hat, dass es nämlich durchaus möglich ist, den Primärenergieverbrauch in absoluten Größen massiv zu reduzieren, nämlich so, dass man den Ökostrom, sobald er da ist, den müssen wir mehr ausbauen, aber sobald er da ist, auch sofort nutzt in der Wärmepumpe oder in dem Elektromobil und dann auch mehr auf Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Optimierung setzt und im Gebäudebereich eben den absoluten Energieverbrauch deutlich senken kann, auch durch einen Einbau einer Wärmepumpe. Und dann hat man tatsächlich Bereiche, die schrumpfen, dass nämlich der Primärenergieverbrauch halbiert werden kann. Das zeigt unsere Studie. Der Stromverbrauch steigt, aber der Primärenergieverbrauch reduziert sich deutlich. Und dann kommen wir in Wege, wo das durchaus gehen kann. Also ich schätze Frau Herrmann da sehr. Ich stimme da in vielen Punkten überhaupt nicht überein. Habe dazu auch ein eigenes Buch geschrieben, wenn hier schon Buchwerbung gemacht werden darf, Schockwellen. Aber davon mal ganz abgesehen, sehe ich das durchaus so, dass man in einzelnen Bereichen schrumpfen muss. In anderen, das Gute muss wachsen, das Schlechte muss schrumpfen. Und das Gute ist eben Versorgungssicherheit. Das Gute sind Vorsorgeeinrichtungen, Bildung, Pflege, Gesundheit, Umweltschutz, Klimaschutz, also in solchen Bereichen, wo wir wirklich wachsen müssen. Und dann kann es auch funktionieren, auch mit einem jetzigen Wirtschaftssystem. Aber man braucht wirklich eine deutliche Regulierung. Und da sind wir noch nicht.
Und da sind wir sehr schnell bei ganz grundsätzlichen Fragen. Werden wir gleich auch noch besprechen mit Andreas Jung und Lisa Badum. Gleich, meine ich, nach den Nachrichten, die jetzt hier im Deutschlandfunk kommen. 10.30 Uhr ist es. In 5 Minuten sprechen wir uns wieder. Uhr ist es. Herzlich willkommen nochmal hier bei Kontrovers an diesem Montagmorgen im Deutschlandfunk. Dämmen, sanieren und bezahlen. Wie viel darf uns der Klimaschutz kosten? Das ist unsere Frage heute Morgen. Noch bis 11:30 diskutieren wir darüber. Unter anderem mit Andreas Jung, dem CDU-Bundestagsabgeordneten. Er ist klima- und energiepolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Außerdem mit dabei Lisa Badum von den Grünen, die Obfrau im Ausschuss für Klimaschutz und Energie für ihre Fraktion. Und Claudia Kempfert, Ökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie können uns weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. WhatsApp ist ebenfalls möglich auf der 0173 5690 322 oder ganz einfach eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und da hat sich unter anderem heute Morgen Wolfgang Daub bei uns gemeldet. Er schreibt, die Baukosten steigen, die Zinsen ebenso, ein Ende ist nicht absehbar. In diesem schon äußerst problematischen Umfeld verunsichert die Bundesregierung Immobilienbesitzer und Investoren noch weiter. Es gibt ein Öl- und Gasheizungsverbot, immer wieder Diskussionen über eine Mietpreisbremse oder neue Auflagen und Erschwernisse für Eigentümer, wie etwa Mindeststandards der EU im Bereich Dämmung, schreibt uns Wolfgang Daub. Diese E-Mail hier von Reinhold Herden. Ich kann jede Woche von München nach Berlin fliegen. CO2 egal, aber der Gaskessel, der muss raus. Diese Mail hier hat uns erreicht von Robert Lübcke. Der Lebensstil von heute findet auf Kosten der nächsten Generation statt, schreibt er. Alles muss getan werden, um die Emissionen zu senken. Aber Deutschland wird die Welt nicht alleine retten, könnte aber Vorbild sein und Lösungen und Technologien exportieren. Und dann noch diese E-Mail hier von Giacomo Marco Sbriglione. Er schreibt: Was darf uns Klimaschutz kosten? Alles, solange wir es nicht selbst bezahlen müssen, solange wir weiterhin unbegrenzt Auto fahren dürfen, solange wir weiterhin mit dem Flugzeug in unseren wohlverdienten Urlaub düsen. Aber er darf nichts kosten, sobald uns auch nur das Geringste an Wohlstandsverzicht abverlangt wird, sobald wir selbst dafür in die Tasche greifen müssen und sobald dadurch das heilige Wirtschaftswachstum gefährdet wird, schreibt uns also Giacomo Marco Sbriglione. Wir sind damit wieder beim Punkt, da waren wir kurz vor den Nachrichten angekommen. Das Thema ist grünes Wirtschaftswachstum. Ob das möglich ist oder ob wir nicht an diesem ganzen Wachstumsgedanken möglicherweise etwas ändern müssen. Andreas Jung von der CDU, was meinen Sie, geht das mit dem grünen Wirtschaftswachstum?
Es geht nicht um grünes Wirtschaftswachstum, es geht um nachhaltiges Wachstum. Ist ja vorher angesprochen worden, das Buch Das Ende des Kapitalismus. Kapitalismus, ungezügeltes Wachstum, das kann nicht das Rezept sein, das ist nicht der Weg. Ungezügeltes Wachstum führt immer zum Knall bei den Finanzen, in der Wohnungswirtschaft, in der Umwelt. Ungezügeltes Wachstum kann nicht das Konzept sein, ist nicht das Konzept. Schrumpfung aber eben auch nicht. Wir haben ja in der Corona-Zeit erlebt, was Schrumpfung bedeutet, wenn die Betriebe stillstehen, wenn der Staat eingreifen muss, wenn auch große Summen in die Hand nehmen muss, der nächsten Generation viele Schulden hinterlässt. Das kann ja kein politisches Ziel sein. Und deshalb muss das Ziel sein, nachhaltiges Wachstum. Das heißt, wirtschaften, Industriestandort bleiben, die Unternehmen stärken, aber eben nachhaltig in Einklang mit der Umwelt, mit der Kreislaufwirtschaft, ist vorher schon angesprochen worden, mit dem Kreislaufgedanken. Also eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch ist uns in den letzten Jahren gelungen. Das müssen wir weiterführen, das müssen wir verstärken. Und das muss das Konzept sein. Und daraus ergeben sich ja dann auch die staatlichen Handlungsmöglichkeiten. Der staatliche Handlungsdruck unterlassen kann keine Option sein. Natürlich brauchen wir Klimaschutz, aber es geht darum, dass verbindlich Ziele vorgegeben werden, dass es auf dem Weg dahin Offenheit gibt bei den Technologien und dass dann bei der Umsetzung Unterstützung gibt. Die Dinge kosten etwas, sind aber auch sinnvolle Investitionen. Man muss die Menschen mitnehmen dadurch, dass man ihnen diesen Umstieg, diesen Umbau auch tatsächlich ermöglicht.
Also Herr Jung,
bitte.
Ja, also es freut mich erstmal, dass wir einer Meinung sind, dass Unterlassen eben keine Option mehr ist. Ich will jetzt nicht zurückschauen, das ist vergossene Milch, aber wir wissen alle, dass in der Vergangenheit sehr, sehr wenig angepackt worden ist, gerade im Gebäudesektor. Und regieren heißt auch zu entscheiden und jetzt Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch für, das muss ich sagen, nachfolgende Generationen, auch für unsere Wirtschaften, dass wir eben genauso wirtschaften können, dass wir die planetaren Grenzen einhalten können und auch für unsere Sicherheit. Weil vielleicht haben es einige schon vergessen, aber wir waren gerade im letzten Jahr extrem außenpolitisch verwundbar aufgrund unserer Abhängigkeiten. Ich möchte so eine Situation nicht mehr erleben und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wollen sie auch nicht mehr erleben. Also wenn wir uns einig sind, dass gehandelt werden muss. Und ich habe jetzt auch keinen Widerspruch gehört und ich habe jetzt auch sozusagen bei den vielen Anrufenden kaum jemanden gehört, der sagt, wir bräuchten keine gesetzliche Regelung oder sollten da nichts tun. Dann ist doch die Frage, wie werden wir dieses Gebäudeenergiegesetz jetzt eben ausgestalten, um entsprechend die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen? Das ist Aufgabe der gesamten Regierung und das war übrigens, möchte ich noch sagen, auch Entscheidung der gesamten Regierung. Die Entscheidung für dieses Gesetz ist im Koalitionsausschuss gefallen. Es ist gemeinsam erarbeitet worden von Clara Geiwitz aus dem Bauressort und von Robert Habeck aus dem Wirtschafts- und Klimaressort. Und wir brauchen alle Instrumente, weil wir eben gesehen haben, dass im letzten Jahr, es wurden viele Wärmepumpen eingebaut, aber es wurden eben auch wieder viele Gasheizungen eingebaut. Und es zeigt auf eine gewisse Verunsicherung hin. Die Leute wissen, dass der Tag irgendwann kommt, wo sie ihre Heizung ausbauen müssen. Und sie wollen da sicherlich eigentlich keine Öl- und Gasheizung mehr einbauen, weil das, weil wir jetzt moderne Optionen haben und auch klimaneutrale Optionen haben. Aber wir müssen eben auch von der Regierung her das Signal geben, dass das finanziell gefördert wird, Signal in die Branche geben. Ja, wir wollen 500.000 Wärmepumpen im Jahr 2024, die werden euch auch abgenommen, Signal ins Handwerk geben. Ja, wir wollen die entsprechenden Fortbildungen fördern. Und genau diese Planungssicherheit, die schaffen wir jetzt mit diesem Gesetz.
Frau Badum, nur weil Sie gesagt haben, bei den ganzen Hörerinnen und Hörern haben Sie keinen Widerspruch wahrgenommen und auch bei unseren E-Mails nicht. Und uns erreichen natürlich hier einige Stimmen heute Morgen. Ich will nur mal eine hier vorlesen. Luise Sieber hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie schreibt, wir sind Rentner mit geringen Renten, wohnen im abbezahlten kleinen Reihenhaus, über 40 Jahre alt, schlecht gedämmt. Vorhaben der Regierung, wie geschildert, würden uns auf jeden Fall ruinieren bzw. uns aus dem Haus vertreiben. Und dann noch weiter, wenn man den ganzen ökologischen Fußabdruck sehen würde. Wir fliegen nicht, fahren elektrisch und nur weniger als 5000 Kilometer pro Jahr, verbrauchen keine Einwegartikel, heizen wenig, essen saisonal, kochen selbst, bauen im Gärtchen selber Obst und Gemüse an und so weiter. Aber, schreibt sie, wen interessiert das schon? Was sagen Sie, Frau Sieber?
Also ich sage erstmal, dass ich nicht die vollkommene Eigenverantwortung auf die Leute abladen möchte, dass sie selbst allein dafür zuständig sind, CO2 zu reduzieren. Also ich finde es total gut, dass sie umweltfreundlich sich fortbewegt und Pflanzen pflanzt und so weiter. Aber wir haben als Regierung, als Bundestag die Pflicht, die Gesetze auch so zu machen, dass es für die Menschen einfach ist, CO2 einzusparen. Ob das bei Lebensmitteln ist, ob das bei Verkehr ist, in all diesen Bereichen. Also ich möchte erstmal ein bisschen die Last von dieser Schulter nehmen. Da sind wir als Politik in der Pflicht. Und der zweite Punkt ist eben, dass wir das Nichthandeln keine Option ist. Ich habe jetzt auch niemanden gehört, der uns sagt, wie wir die Klimaziele im Gebäudesektor erreichen wollen, wenn wir am Thema Heizung, die wie gesagt 10 bis 30 Jahre Lebensdauer haben, nichts ändern, nichts tun. Wir müssen etwas machen. Wir werden die Menschen unterstützen und in extremen Härtefällen, das ist im Gesetz auch so vorgesehen, wenn es wirtschaftlich gar nicht möglich ist, wird es selbstverständlich auch Ausnahmen geben. Aber wir wissen doch alle gemeinsam, dass wir an einem Gebäudebestand, wie in Deutschland aktuell da ist, viele Häuser sehr, sehr schlecht gedämmt, viele Öl- und Gasheizungen, dass es so nicht weitergehen wird. Es ist wirklich nicht Stand der Technik. Und die wenigsten, die heute sich neu in Heizungen einbauen wollen, wollen eine Öl- und Gasheizung einbauen. Manchmal tun sie es aus Not. Und da müssen wir die Leute doch unterstützen, dass sich da entsprechend noch umstellen können.
Dann sind wir gespannt, was Jakob Zankel uns zu sagen hat. Er ruft uns aus Brauneberg an. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Folgendes. Also erstmal von meinem Hintergrund her, ich bin von Haus aus Architekt. Ich bin im Vorruhestand mit einer verglichen an der Durchschnittsrente recht guten Rente. Ich werde mir kein Wohneigentum mehr leisten können, obwohl ich erst 57 bin, wegen der ganzen Auflagen. Und es gibt eben halt noch ein paar andere Punkte. Ich wohne an der Mosel, wunderschöne Gegend. Ich kaufe mir doch kein Bruchsteinhaus, 100 Jahre alt, um dort dann den nächsten Sondermüll dran zu kleben, sprich Polystyrol. Und das ist Gebäudedämmung im Augenblick. Es gibt andere Lösungen, aber die zahlt Ihnen keiner. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum also ein bestehender Heizkessel hinausgeworfen werden soll, anstatt dass man ihn ertüchtigt. Ich verstehe auch nicht, warum man die Leute so irgendwo mit aller Gewalt so irgendwo auf Solar und zwar auf Photovoltaik prügelt. Und also es heißt immer so schön, das hat die Dame gerade auch gesagt, ja, wir haben doch Förderprogramme. Ich habe gerade im vergangenen Jahr versucht, an ein Förderprogramm zu kommen. Ein KfW-Programm beziehungsweise ein Programm der Landesentwicklungsbank Rheinland-Pfalz. Wissen Sie, was dann passiert?
Erzählen Sie es uns.
Durch den Hausbankenzwang wollen dann die Banken erstmal ihre eigenen Produkte verkaufen. Ich wollte dezidiert ein ganz bestimmtes Programm in Anspruch nehmen und steckte plötzlich in Verhandlungen über einen Hypothekenvertrag mit der örtlichen Sparkasse.
Ja.
Die ich dann auch abgebrochen habe. Entschuldigung, dann bitte, liebe Bundesregierung, als erstes den Hausbankenzwang aufheben, in jeder Landeshauptstadt eine Niederlassung der KfW errichten, dort die Mittel direkt vergeben. Damit ist dann schon mal eine Menge gewonnen. Und dann bitte die Frage, was ist denn mit Gebäuden, die zwar eine architektonische Qualität haben, aber unterhalb der Denkmal Würdigkeit stehen.
Gut, können wir
Thema Bruchsteinhaus.
Speise ich direkt hier in die Runde ein. Zunächst mal das erste Thema. Ihre Probleme dabei, eine Förderbewilligung zu bekommen. Frau Kempfert, können Sie uns da Auskunft geben? Ist es sozusagen ein weit verbreitetes Problem, dass Menschen zwar etwas an ihren Häusern tun möchten, Stichwort Dämmen, Stichwort Heizung einbauen, aber bei der möglichen Kreditvergabe nicht vorankommen?
Also die Tücken liegen ganz sicher immer im Detail und Herr Zankel kennt sich da ja als Architekt dann auch damit sehr gut aus. Also welches Gebäude, wann, wie, wo, was benötigt. Und aber wichtig ist in der Tat, dass man zwei Dinge erkennt. Das eine ist, dass tatsächlich die energetische Sanierung wichtig ist. Und da gibt es sehr wohl auch Alternativen als jetzt die entsprechende Dämmung, die Herr Zankerl da genannt hatte. Die sind sicherlich teurer, aber man muss dann immer im Detail da auch abwägen. Das zweite ist, Solarenergie auf den Dächern lohnt sich schon, wenn man selber den Strom produziert oder beispielsweise dann auch eine Wärmepumpe damit speist. Das ist natürlich immer dann auch eine Abwägungssache, weil das Reihenhaus, es wurde ja zuvor auch ein älteres Ehepaar genannt, die im Reihenhaus wohnt, wo die Wärmepumpe dann gar nicht geht aufgrund der aktuellen Bestimmung, weil da eben Abstandsregeln zu wahren sind und diese Dinge da immer auch eine Rolle spielen. Also die Tücken liegen da im Detail. Jetzt reden wir noch gar nicht von den Baukosten, die gestiegen sind und die Handwerker, die oft fehlen und die Anlagen, die nicht da sind, weil man eben auch diese ganzen Lieferketten hat in der Vergangenheit nicht ausreichend ausgebaut. Aber zu den Krediten, also da muss es schon darum gehen, dass man eben die Förderprogramme auch bekommt. Jede Region hat unterschiedliche Vorgaben. Also ich weiß es jetzt auch aus verschiedenen anderen Regionen, die nochmal separate Programme gerade auch für Wärmepumpen, für den Heizungstausch anbieten, auch nicht in geringer Höhe. Aber in der Tat muss man dann immer genau schauen, welche regionalen Vorgaben da wichtig sind. Und dieser Zwang, der ja hier angesprochen wurde, auch zur Hausbank, muss man im Detail in der Region klären, ob das tatsächlich so ist, weil im Grunde genommen ja diese KfW-Programme ja dafür da sind, dass sie überregional auch in Anspruch genommen werden können und da entsprechend die Möglichkeiten bestehen sollen. Inwiefern das immer verbunden ist, dann auch mit einem jeweiligen Hauskredit, ist, denke ich, von der Region abhängig. Aber grundsätzlich müssen diese Programme auch für jeden zugänglich sein.
Herr Jung, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie im Wahlkreis unterwegs sind? Was bekommen Sie da mit von den Menschen, die dort leben, wie die mit solchen Problemen umgehen?
Also bei mir im Wahlkreis sind ganz viele Projekte, Neubauprojekte, erstmal auf Eis gelegt worden, weil so viel Porzellan zerschlagen wurde bei der Förderpolitik. Da wurde ja das Programm gestoppt, soll neu aufgelegt werden. Es besteht immer noch keine Klarheit. Und deshalb brauchen wir da Klarheit. Der Herr Zanke hat ja erstmal die Frage angesprochen, kann er ein neues Haus bauen? Im Neubau hat die Regierung sich entschieden, die Effizienzstandards hochzusetzen. Das kann man machen, muss man machen. Sie hat aber gleichzeitig entschieden, die Zuschüsse, die es bislang gab, abzuschaffen. Es gibt keine Zuschüsse mehr im Neubau. Das heißt, Sie haben das Ergebnis, Standards hoch, Förderung weg. Wir haben Inflation, gestiegene Baukosten. Da kommt raus kein Neubau. Kann man sagen, aus dem Klimaschutz, ja, wenn nicht gebaut wird, entsteht kein CO2. Das wäre aber schon aus dieser Sicht zu kurz gesprungen. Wir haben aber ja auch soziale Ziele, Wohnungsneubau, sondern viele neue Wohnungen entstehen, sozialer Wohnungsbau, das wird so nicht stattfinden. Deshalb muss man da nochmal ran, die Förderung verbessern. Und im Bestand brauchen wir die ganze Breite, auch mit Zuschüssen. Die KfW-Programme, so wie er es gerade beschrieben hat, hören wir vielfach, die müssen leicht zugänglich sein, es muss einfach sein, es muss klar sein, was man bekommt. Und es muss aufbauend auf das, was bei der Steuerförderung eingeführt wurde, Verbesserungen geben. Wir konnten einführen mit dem Klimapaket 2019, dass es eine Steuerförderung gibt, wenn man die selbstgenutzte Wohnung saniert. Das ist gut. Die weitergehenden Vorschläge waren damals an dem Finanzminister Olaf Scholz gescheitert. Die müssen aber jetzt kommen, wenn ich die Wohnung nicht selber bewohne, sondern vermietet habe. Wenn da Gewerbe drin ist, ist doch aus Sicht des Klimaschutzes genau dasselbe. Und auch da muss es bessere Steuerförderung geben. Das ist ein wichtiger Anreiz, ermuntert viele, das zu machen. Die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag was sehr Gutes, nämlich die Turbo-Anreize, die besonders guten Steuereinreize für Investitionen in Klimatechnologien, ist aber seitdem auf die lange Bank geschoben worden. Das müsste umgesetzt werden.
Frau Badum, was sagen Sie?
Ja, also erstmal auch hier Fakten etwas schwierig. Also die müssen wir einfach klar kriegen. Es gab eine Umschichtung von Geldern von Neubau zu Sanierung. Was hier niemand bestreiten würde, dass das unser Schwerpunkt ist, weil unsere Sanierungsrate viel zu gering ist und wir unseren Bestand ertüchtigen müssen. Ich meine, darüber reden wir hier, um den Menschen zukünftige Kosten zu ersparen. Also da sollten wir eigentlich alle einer Meinung sein. Es stimmt nicht, dass Neubau gar nicht mehr gefördert wird. Ist falsch, es müssen Effizienzstandards erfüllt werden. Aber mein Problem ist einfach auch, Herr Jung, wenn Sie das alles logisch zu Ende denken, was Sie sagen, warum beklagt die Union dann den Klima- und Transformationsfonds vor dem Bundesverfassungsgericht? Sie fordern immer mehr Förderung, es soll Geld überall herkommen. Realitas, wenn Geld eingestellt werden soll, dann klagen Sie dagegen. Also das kann man aus der Opposition raus machen, aber wir müssen jetzt tatsächlich diese Transformation auf den Weg bringen. Und mein Wunsch wäre, ich habe jetzt von niemandem hier gehört, dass es nicht was zum Anpacken gäbe. Ich habe auch keine Alternative gehört zu einem Gebäudeenergiegesetz. Warum überlegen wir nicht gemeinsam, wie kriegen wir das mit Handwerk, auch durchaus weniger bürokratischer Förderung? Ich sage ja nicht, dass man da noch was verbessern kann, in den Griff. Und wie sichern wir, wie geben wir den Menschen einfach Zuversicht, anstatt sie zu verunsichern, auch teilweise mit falschen Infos.
Frau Badum, also können Sie, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, können Sie Herrn Zankel denn Zuversicht geben, der ja gesagt hat, er mit seinen 57 Jahren kann sich in der aktuellen Lage mit diesen Vorgaben keinen Hauskauf vorstellen?
Also erstmal hat Herr Zankel hatte Angst geäußert, wenn die Heizung kaputt geht, dass sie dann sofort ausgetauscht werden muss. Ich möchte nochmal sagen, es geht um irreparabel, also es geht um Heizungshavarien. Das heißt, niemand muss befürchten, dass ab morgen die Heizung ausgebaut wird. Und sollte sie irreparabel sein, dann gibt es auch mehrere Jahre in Übergangsfristen. Ich kann jetzt nicht sofort die Inflation wegzaubern und die Lieferschwierigkeiten und was wir alles haben im Baubereich und in anderen Bereichen der Wirtschaft. Aber ich glaube, was definitiv hilft, ist, wenn wir die Gelder, die der Staat zur Verfügung hat, dort hinein lenken, wie zum Beispiel eben Sanierung, wo sie Menschen direkt nutzen, auch sozialer Wohnungsbau, dass sie aber jetzt nicht die Gelder nochmal mit der Gießkanne auswerfen. Da ist, denke ich, niemandem damit gedient.
Und Herr Zankel wartet noch in der Leitung. Herr Zankel, bitte, was sagen Sie zu dem, was Sie da gehört haben?
Ich zitiere Frau Thunberg, bla bla bla, Entschuldigung. Erstens, um eine Sache nochmal klarzustellen, es ging mir um einen Hauskauf. Ich wohne hier an der Mosel, hier kriegen Sie wunderschöne Häuser für 100.000 Euro. Das ist verglichen mit anderen Gebieten in der Bundesrepublik nicht die Welt. Schöne alte Bruchsteinhäuser. Es sagt mir keiner, wie ich also Gebäudesanierung betreiben soll, ohne also die architektonische Qualität des Hauses zu zerstören. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es hat keiner von den Herrschaften was zu dem Thema Hausbankenzwang gesagt. Es hieß immer nur, ja, wir müssen die Fördermittel irgendwie umwidmen, umleiten, bla bla bla. Das Problem ist der Hausbankenzwang. Und das Problem ist, dass man dem Gebäudeeigentümer und gerade dem privaten Gebäudeeigentümer immer mehr aufdrückt. Wir haben, also ich will jetzt nicht noch das Fass Grundsteuer aufmachen. Das kommt ja auch noch oben drauf.
Ja.
Aber das sind alles solche Themen, wo ich mir dann sage, Entschuldigung, wie denn? Wovon denn?
Herr Zankel, dann danke ich Ihnen vielmals dafür, dass Sie angerufen haben. Vielen Dank und schöne Grüße nach Brauneberg. Und ich gebe weiter an Herrn Reishauer, der uns anruft aus Halle an der Saale. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte, was ist Ihr Punkt?
Entschuldigung, ich wollte nur noch mal anmerken, da hatte jemand kurz erwähnt, die Stromtrasse, also nicht nur deutschlandweit, auch europaweit, aber vor allem auch innerdeutsch, die Stromtrasse, dass es da nicht so richtig vorankommt, ist, denke ich, eines der Hauptprobleme. Das heißt, ich habe Ökostrom im Nordosten und im Südwesten will ich ihn vielleicht auch nutzen und habe aber quasi das Problem, dass ich den nicht weiterleiten kann, wenn ich ihn habe. Und dann auch noch die Frage der Speicherfähigkeit. Ich bin beruflich glücklicherweise, manchmal darf ich die Welt von oben sehen, 2-3 Mal im Monat und dann war jetzt wieder auch stärkerer Wind und es ging ein von 3 Feldern der Windkraftanlagen, waren einfach nicht aktiv und wurden, denke ich mal, abgeschaltet, weil einfach der Strom nicht abtransportiert werden konnte. Also jetzt mit meinem laienhaften Verständnis. Aber das finde ich halt schade, dass das nach wie vor ein Problem bleiben wird. Und wenn man jetzt dran denkt, es geht gerade um Wärmepumpen, die werden mit Strom betrieben. Der sollte ja, wenn es geht, nicht aus Braunkohleverstromung entstanden sein. Das ist so ein Aspekt, den ich ziemlich wichtig finde. Dann ist auch meine Frage, gibt es denn Konzepte, die gefördert werden, wo dann so eine Wärmepumpe im Sommer vielleicht auch zu einer Kältepumpe werden kann? Das heißt, ich pumpe dann Wärme aus dem Gebäude wieder in die Tiefe, weil meines Wissens nach auch der Aspekt gar nicht erwähnt wurde, dass so eine Wärmepumpe, je nachdem wie viele Bohrstellen man hat und entsprechend Wärmetauschung macht, auch nur 25 Jahre mitunter laufen kann und dann ist erstmal für die nächsten 25, 30 Jahre die Stelle, wo da gebohrt wurde, vielleicht mit zu wenigen Bohrungen, erstmal wie ausgebrannt. Das heißt, da ist diese Fördermenge an Wärme im Winter so ineffektiv, dass man sie da eigentlich nicht mehr betreiben kann. Auch jetzt, wenn der Kollege vorher, also nicht der Kollege, sondern der Architekt, der gerade am Telefon war, von Effektivität und der Frage von alten Gebäuden spricht, dann ist ja eine Wärmepumpe zum Beispiel für so ein altes Bruchsteinhaus, soweit ich weiß, das kann man lassen bislang, weil diese Unterschiede, die Temperaturunterschiede, die man braucht, die sind zu gering, um so ein Gebäude dann effektiv warm zu kriegen.
Ja.
Dann geht es auch wieder um Kosten bei den Bohrungen, je nachdem, wo ich wohne. Wo muss ich denn durch, um an die Wärme in der Tiefe zu kommen? Und das sind halt auch solche Fragen, die ich ziemlich interessant und wichtig finde.
Genau. Herr Reishauer, jetzt sind wir kurz vor den Nachrichten. Eine Minute haben wir noch. Ich würde sagen, Ihre Frage beantwortet oder fangen wir gleich nach den Nachrichten an bei Frau Kempfert. Aber an Sie, wenn ich Sie hier gerade noch am Apparat habe, ganz kurz noch. Sind Sie denn einverstanden mit diesen strengen Vorgaben, Gasheizung so schnell wie möglich raus und umsteigen auf eben, Sie haben es genannt, Wärmepumpen? Ist dieser Kurs für Sie in Ordnung?
Also ich finde den Kurs wichtig. Ich denke nur, dass es nicht so eine Rasenmäherlösung gibt, sondern dass es wirklich dann hybride Lösung geben muss für Gebäude, die vielleicht auch im Altbestand sind und neue Gebäude entsprechend mit den Auflagen belegt werden können. Die Frage ist natürlich, ich bin ein Mieter, ich bin kein Hausbesitzer und ich bin also quasi nicht in einem von den 16,1 Millionen Eigenheimen. Das ist aber eine ganze Menge Wähler und ich denke, da wird es dann darum gehen, wie die Wähler entscheiden und dann hat es dann schon wieder gar nicht mehr so viel mit Tatsachen zu tun, sondern eigentlich dann wieder mit Interesse, bleibe ich in der Regierung oder nicht. Ja.
Herr Reishauer, dann vielen Dank für diese Meinung und Eindrücke. Wie gesagt, diskutieren wir gleich nach den Nachrichten drüber. Ab 11.05 Uhr sind wir wieder hier. Thema heute Morgen hier bei uns in Kontrovers: Dämmen, sanieren und bezahlen. Wie viel darf uns der Klimaschutz kosten? Bis gleich.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Dämmen, sanieren und bezahlen. Wie viel darf uns der Klimaschutz kosten? Das ist unsere Frage heute Morgen hier bei Kontrovers, noch in den kommenden 25 Minuten bis 11:30. Und da hat uns unter anderem Herr Jens Oeken geschrieben, die sogenannte Energiewende, meint er, ist ein gefährlicher deutscher Sonderweg, der, wenn er nach grünen Verbotsmuster abläuft, zu einem demokratiegefährdenden Backlash führen wird. Dann haben wir diese Nachricht hier per WhatsApp erhalten. Ich finde diese Diskussion sehr schwer. Der Staat hat bis August 2022 die Gasheizung gefördert und jetzt sollen sie verboten werden? Völlige Willkür des Staates. Und dann noch diese WhatsApp-Nachricht von Gabriele Rockenbauch. Ich schlage vor, dass erstmal alle Behörden und öffentlichen Gebäude energetisch saniert und umgestellt werden, bevor mal wieder alles auf die Bürger abgedrückt wird. Hat sich also Gabriele Rockenbauch gemeldet. Und wir hatten hier kurz vor den Nachrichten Herrn Reishauer, der uns aus Halle angerufen hatte. Und der hat sich Gedanken gemacht über die Wärmepumpe und über die vielen Wärmepumpen, die gerade eingebaut werden und die ja möglicherweise auch im Sommer etwas beitragen können zur Energiewende. Im Sommer, wenn eigentlich gar nicht geheizt werden muss. Frau Kempfert, können Sie Herrn Reishauer da weiterhelfen?
Ja, ich finde es auch gut, was Herr Reishauer angesprochen hat, weil man ja immer mit der Wärmepumpe, so sagt ja schon der Name, irgendwie immer nur Wärme assoziiert. Aber es gibt eben die Möglichkeit, damit auch zu kühlen. Und das sollte man auch sich wirklich genau anschauen. für welche Gebäude das gehen kann. Also jetzt mal mit einer normalen Wärmepumpe, sage ich mal, kann man auch kühlen. Das heißt einfach, man zieht aus den heißen Räumen eben die Luft raus. Es funktioniert praktisch umgekehrt und kann eben dann auch Kühlleistungen erbringen. Das finde ich auch insofern interessant, weil wir im Zuge des Klimawandels immer heißere Temperaturen auch im Sommer haben werden. Aber Herr Reishauer hat noch was anderes angesprochen. Das darf man jetzt nicht unmittelbar nur in Verbindung bringen. Nämlich hier, er sprach von der Erdwärmepumpe. Das bedeutet, dass man eben ins Erdreich bohren muss, von diesen Bohrungen sprach er eben auch. Und mit dieser Erdwärmesonde nutzt man eben Tiefenwärme. Das ist jetzt nochmal was anderes, als jetzt, was ich eben angesprochen habe, dass man mit einer einfachen Wärmepumpe eben auch beides kann. Da muss man aufpassen, wo kann man überhaupt bohren, wie ist die Bodenbeschaffenheit. Zum Beispiel in Berlin ist es gar nicht erlaubt. Das haben wir uns hier schon mal angeguckt, da kann man gar nicht bohren. Also die Beschaffenheit des Untergrunds, wie tief kann es runtergehen, wie tief muss es auch runtergehen. Es ist relativ teuer, aber man kann sich das immer anschauen, auch im Detail. Es ist durchaus sinnvoll, auch diese Erdkollektoren und auch die Erdwärmekollektoren zu berücksichtigen, sich das einfach mal durchrechnen lassen, auch von vielen Anbietern, die das eben machen. Aber das fand ich das eine Interessante. Aber er hat noch einen anderen Punkt genannt, wenn ich darauf kurz eingehe.
Ganz kurz, Frau Kempfert, ja.
Ja, naja, wegen, er sprach ja noch mit dem Ökostrom an, auch diese Stromtrassen, die ich auch wichtig fand, dass eben viele Windanlagen abgeregelt werden, was auch daran liegt, dass wir immer noch unflexiblen konventionellen Strom im System haben, insbesondere auch viele Kohlekraftwerke, gerade in der Region, wo Herr Reishauer herkam. Wichtig ist hier, dass man umstellt eben auf mehr erneuerbare Energien, dass man weniger abregeln muss. Man kann auch speichern, auch da auch Heimspeicher kämen da in Frage. Dann muss man, je weniger man da eben abregeln muss, desto besser. Oder auch eben Wasserstoff herstellen und eben den Umbau hin zu mehr erneuerbaren Energien ermöglichen.
Ja, wir merken das schon. Wir sind hier bei diesem Thema ganz schnell bei sehr viel detailgenauen technischen Fragen. Aber ich habe es gerade auch in den E-Mails schon vorgetragen. Es kommen da auch Stimmen zu Wort, die hier grundlegend politisch etwas vermissen. Also ich wiederhole noch einmal. Hier war unter anderem die Rede von einem demokratiegefährdenden Backlash, der gerade durch diese Energiewende eingeläutet wird. Oder hier völlige Willkür des Staates oder diese Haltung, dass mal wieder alles auf die Bürger abgedrückt wird. Andreas Jung von der CDU. Läuft hier gerade in dieser ganzen Klimadebatte etwas völlig schief oder reden hier unterschiedliche Leute völlig aneinander vorbei?
Naja, wir müssen streiten über den Weg. Das ist in einer Demokratie nicht nur normal, sondern das ist notwendig. Tun wir ja nicht zuletzt in dieser Sendung. Und natürlich kann man auch über das Ziel streiten. Ich bin nur wirklich dezidiert der Auffassung, dass das, was wir mit der Großen Koalition beschritten haben, nämlich die Festlegung Klimaneutralität 2045, was die Ampel mit genau diesem Datum übernommen hat, dass die richtige Antwort auf die Herausforderungen sind, die ja dramatisch sind, die sich weltweit mit dem Klimawandel niederschlagen, Menschen verlassen ihre Heimat, Arten sterben aus, die sich in unserem Land niedergeschlagen haben. Darüber kann man immer sprechen. Ich bin aber der Überzeugung, dass der richtige Weg ist, das richtige Ziel ist. Und da muss man über den Weg streiten und man muss vor allem die Umsetzung so machen, dass man die Menschen mitnimmt, dass niemand überfordert wird, dass niemand überrumpelt wird. Und deshalb sind die Punkte, die angesprochen worden sind, natürlich richtig. Wir brauchen den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren, nicht nur Wind und Sonne, sondern auch Bioenergie, auch die Geothermie, auch die Wasserkraft. Wir müssen bei den Stromtrassen vorankommen, bei den Speichern vorankommen. Wir haben auch als Opposition gefordert und mitgetragen, wo es hier Beschleunigungen gegeben hat. Wir müssen eine Antwort darauf finden. Wir werden bei dem riesigen Strombedarf, den wir in Industrie, den Verkehr, Gebäude haben, da werden wir nicht alles im Land erzeugen können. Autarkie ist nicht das Ziel, sondern wir müssen die Potenziale Erneuerbare im Land mit Effizienz verbinden. Wir müssen sie mit einer Wasserstoffstrategie verbinden, bei der wir internationale Partnerschaften nutzen, europäische Partnerschaft und internationale Partnerschaften, um so eine Antwort zu geben, was passiert in diesen Zeiten, wo Erneuerbare im Land es alleine nicht schaffen, um eine Antwort zu geben, wie verbinden wir Industrie, Arbeitsplätze, Wertschöpfung in Deutschland mit Klimaneutralität.
Diese Antworten müssen gegeben werden. Da muss es kraftvoll vorausgehen. Da muss die Regierung auch handeln. Es wird ja zurzeit gegen das Klimaschutzgesetz verstoßen. Zum zweiten Mal in Folge werden die Ziele,
also Herr Jung,
bei Verkehr und Gebäude, ja, gerissen. Sie werden jetzt auf die Vergangenheit verweisen.
Moment, Frau Badum, gleich. Herr Jung, bitte reden Sie noch aus, dann Frau Badum, bitte.
Die Regierung hat ja die Pflicht seit dem letzten Jahr, da wurden die Ziele gerissen, ein Sofortprogramm vorzulegen. Das wollen die Grünen, die anderen wollen es vielleicht auch, aber sie haben keinen gemeinsamen Weg. Grüne und FDP streiten erbittert. Olaf Scholz konnte da bisher kein Ergebnis finden. Er hat sich ja mal als Klimakanzler plakatiert. Das erwarten wir von der Regierung, dass den hehren Worten und Zielen dann auch konkret Taten folgen. Und zwar so, dass man die Dinge umsetzen kann, dass die Menschen mitgenommen werden.
Frau Badum.
Ja, das ist jetzt schon ein bisschen ein starkes Stück, Herr Jung. Also erstens mal ist es überhaupt erst seit dieser Legislaturperiode, dass sich die Union jetzt so stark fürs Klimaschutzgesetz interessiert. Zu ihren Zeiten, also Herr Seehofer musste auch mal Emissionen im Gebäudesektor ausgleichen, hat es nicht geschafft, da hat es niemand interessiert. Aber es freut mich ja, dass Sie jetzt an unserer Seite sind. Und ich bin ja vollkommen Ihrer Meinung, dass wir die Klimaschutzziele einhalten müssen. Und deswegen ist uns klar vom Expertenrat für Klimafragen gesagt worden, wir sind als Regierung auf einem guten Weg. Aber nur wenn wir jetzt weitermachen und wenn wir auch ganz konkret im Gebäudestand bestanden, es können bis zu 40% der CO2-Emissionen sein, je nach Rechnung, dass wir da was tun müssen und dass wir keine Zeit mehr haben. Weil es ist nun mal nicht so wie bei einer anderen Anschaffung, die Menschen sich für 1 oder 2 Jahre kaufen, sondern es ist einfach eine Entscheidung, die fürs Leben dann erforderlich ist. Und deswegen aus meiner Sicht wäre einfach die Frage, was ist jetzt die Alternative zu diesem Gesetz? Ich würde mich freuen, wenn das konstruktiv begleitet werden würde, genauso wie unser erneuerbaren Beschleunigungspaket. Weil natürlich werden wir mehr Strom brauchen. Das wird mit der Wärmepumpe und anderen auch Elektroautos und so weiter, das ist dann die Klimawende im Verkehr unter anderem, ist nicht das Einzige, aber unter anderem. Genau deswegen haben wir das größte erneuerbaren Beschleunigungspaket der deutschen Geschichte, haben wir in diesem Jahr auf den Weg gebracht, so die größte Änderung im erneuerbaren Energiengesetz. Und das hat zum Beispiel ganz konkret bei mir in Bayern hat es Auswirkungen, dass erstmals seit 8 Jahren wieder Windräder geplant werden. Wir haben ermöglicht Solar auf Denkmälern. Wir haben jetzt auch hier über Denkmäler und Altbauten zum Beispiel geredet. Und diese ganzen Punkte laufen. Und jetzt möchte ich noch eine Sache von Herrn Reishauer aufgreifen, der nochmal Angst hatte, dass mit dem Rasenmäher drüber gegangen wird. Ich möchte ganz deutlich sagen, dass wir ganz verschiedene Optionen hier haben, um die 65% Erneuerbare im Gebäudebestand zu erreichen. Also da sind der Fantasie gar nicht so viele Grenzen gesetzt. Man kann auch, wenn man sagt, in einem Ausnahmefall, ich möchte eine Hybridheizung weiter haben, ich möchte für wenige Spitzen im Jahr noch eine Gasheizung weiter betreiben, der Rest aber erneuerbar, der Großteil erneuerbar, kann ich das auch machen. Geothermie ist angesprochen worden. Ich kann auch kombinieren PV mit Wärmepumpe und so weiter. Also diese Flexibilitäten gibt es und es ist ja ganz viel Expertise vorhanden und ganz viel Fachkenntnisse bei unseren Ingenieurinnen, Architektinnen, Architekten. Und die müssen wir eben jetzt einfach heben. In der Vergangenheit war es eben nicht gewollt, weil man gesagt hat, wir wollen unsere Gasabhängigkeit an Russland steigern. Wir machen eine neue Pipeline und fördern Gasheizung. Und das ist genau der Umschwung, den wir jetzt haben. Und ich verstehe auch, wenn Bürgerinnen und Bürger, hat ja auch einer geschrieben oder angerufen, dann sagen, es ändert sich so viel. Nein, jetzt haben wir ganz klar den Weg Richtung Erneuerbare gestellt, um eben die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr zu verwirren. Sie sagen 80% Erneuerbare im Strombereich 2030 und wir wollen kein Geld mehr in die falsche Richtung ausgeben. Also
Frau Badum,
das ist genau das, was wir jetzt in dieser Regierungszeit angestoßen haben.
Ich möchte Ihnen ganz kurz vorlesen, was uns Herr oder Frau Schareiko, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig ausgeschrieben hat, sie oder er schreibt, ich würde gerne wissen, was ab dem Jahr 2024 passiert, wenn bei einem armen Rentner die Gasheizung im Eigenheim kaputt geht. Die Rente reicht gerade so zum Leben, sonst keine Ersparnisse. Soll diese Person das Haus mit Verlust verkaufen und ins Altersheim umziehen? Vielleicht könnten Sie dem Hörer ganz kurz antworten. Also Gasheizung geht im kommenden Jahr kaputt, ist auch irreparabel, muss ausgetauscht werden. Mhm. Was soll der machen?
Genau, also erstmal gibt es noch Übergangsfrist von bis zu 3 Jahren. Also das hatte ich ja auch schon gesagt. Es wird Förderprogramme geben mit sozial gerechter Staffelung. Also wir möchten besonders die Menschen mit geringem Einkommen unterstützen. Und in Extremfällen, wenn eine Person vielleicht sehr, sehr alt ist oder eben von der Grundsicherung lebt und auch gar keine Ersparnisse hat, in der Regel, wenn man ein Eigenheim hat, hat man zumindest einen Grundstock. Ich sage nicht, dass das unbedingt für eine Wärmepumpe reichen muss, aber man hat einen Grundstock sich angespart, auch an Geld, für zum Beispiel den Fall, wenn die Heizung kaputt geht. Also das ist sozusagen mit oder ohne Reform haben Hauseigentümer das. Wenn das alles nicht greift und möglich ist, wird es auch den Härtefall, sozusagen eine verharrte Härtefallregelung geben.
Dann gehen wir um 11 Uhr und 16 Minuten nach Hamburg. Von dort erreicht uns Frau Celot. Guten Morgen und bitte, was können Sie beitragen heute?
Guten Morgen in die Runde. Ich will nicht sagen, dass ich ein Foodbürger bin, aber das Statement von Frau Badum hat mich gerade doch völlig entsetzt. Ich bitte Sie, mir wirklich zuzuhören. Ich versuche es kurz zu machen. Ich weiß, die Sendung ist gleich zu Ende. Also erstmal einen kleinen Realitätscheck von heute Morgen. Ich wohne auf dem Dorf und da Steinbecker, fünfte Generation. Die Leute aus allen Dörfern in der Umgebung haben ihr Brot hier gekauft. Das war qualitativ hoch. Es war ein super Handwerksbetrieb. So viel zu den Förderungen. Die Förderungen haben nicht ausgereicht. Der hat aufgegeben. Zweitens war ich heute Morgen einkaufen. Gott sei Dank haben wir noch einen Supermarkt und man muss nicht mit dem Auto noch in die Stadt fahren. Stehen zwei ältere Herren vor mir und reden genau darüber. Wohnen in älteren Häusern auf dem Land. Und der eine Herr hat sich einen Kostenvoranschlag machen lassen, was die Dämmung und die Vorbereitung, damit das Haus eine Wärmepumpe erhalten könnte und damit beheizt werden könnte, kostet. Es war bei 250.000 Euro. Der andere Herr, dem ging es ebenso. Dann habe ich mich zu den beiden Herren gestellt und habe gefragt, wie ihre Situation aussieht. Und dann haben die beiden gesagt, uns ist es egal, dann sollen sie uns rausschmeißen. Aber sie würden von vielen Leuten hören, die 1.500 Euro Rente haben. Und da hilft es auch nicht zu sagen, dann könnt ihr die Wärmepumpe in 3 Jahren einbauen. Da müssen die Leute entweder sterben oder ins Altersheim. So, das war das Erste. Und jetzt möchte ich die 3 Punkte sagen. Ich finde es eine Lüge, dass ich baue gerade ein neues Haus und da kommt eine Wärmepumpe rein. Aber es ist ja eine Lüge, dass die für 65% erneuerbar betrieben wird, sondern dafür werden die Kohlekraftwerke in Gang gebracht. Es gibt neue Kernkrafttechnik, Flüssigsalzreaktoren, Kugelreaktoren. Die können sogar alte Atombrennstäbe aufarbeiten und die Halbwertszeit, ich weiß es nicht, so minimieren, dass es traumhaft ist. Drittens, es wurde öfters über Kapitalismuskritik geredet. Und wenn man sich die Länder auf der Welt anguckt, dann ist der Umweltschutz und der Klimaschutz in den kapitalistischen Ländern gewachsen. Und wer es nicht kann, das sind die despotischen Länder, das sind die Länder mit Diktaturen und das sind die Länder, in denen Armut ist. Und Zugang zu Energie, das bedeutet weniger Armut, das bedeutet weniger Hunger. Das bedeutet Wohlstand überall auf der Welt. Und da wäre die neue Kernkrafttechnik, die es gibt, samt, weiß ich jetzt nicht, ist das, was da entwickelt wird. So, und die Menschheit muss mit diesem Klimawandel irgendwie klarkommen. Das ist schon klar. Aber es wird nur darüber gehen, dass wir uns anpassen. Wenn ein Land arm wird, deindustrialisiert wird, dann gibt es gar keinen Klimaschutz mehr. Entschuldigen Sie, dass ich so aufgebracht bin. Ich war übrigens mal lange Zeit Grünwählerin.
Aber das sind Sie jetzt nicht mehr?
Nein, kann ich nicht mehr.
Wegen der Atomkraft?
Nein, grundsätzlich, weil ich zum Beispiel, wenn ich Frau Badum zuhöre, dann empfinde ich das als populistisch. Ich war früher in der Anti-Atomkraftbewegung und mir ist damals schon aufgefallen, dass die Sprache auf beiden Seiten so ähnlich ist. Die einen reden von todbringenden Ruinen und Verstrahlung und ich weiß es nicht was. und setzen auch, glaube ich, Atomkraft mit natürlich auch mit dem Tsunami und auch mit den Bomben in Einklang. Und auf der anderen Seite kommen die Leute von den Betreibern, die damals gesagt haben, das ist ein Atomkraftpark. Ich fand beide Sprachen völlig scheiße. Und ich bin irgendwann da ausgestiegen, als ich gemerkt habe, dass es gar nicht mehr um sachliche Diskussionen geht. Und so empfinde ich Frau Badum heute Morgen ganz extrem.
Frau Celo, dann danke und Verzeihung an all unsere Hörerinnen und Hörer für diese deutliche Sprache. Frau Badum, weil diese sehr oft angesprochen wurden. Bitte, was sagen Sie, Frau Celo?
Ja, also es tut mir natürlich leid, dass wir Sie als Wählerin verloren haben und auch, dass die Diskussion es nicht so sachlich empfindet. Ich hatte schon den Eindruck, dass wir jetzt über ziemlich viele Details sprechen, die Menschen ganz konkret umtreiben. Und ich glaube einfach, die Zeiten sind vorbei, wo wir Wirtschaft gegen Klimaschutz ausspielen sollten, sondern, und das ist unsere Aufgabe im Bundestag, möglichst überparteilich, wo es geht, sondern versuchen müssen, unsere Wirtschaft so zu organisieren, dass sie halt weniger CO2 ausstößt. Und die Deindustrialisierung, ich möchte jetzt nochmal Bayern erwähnen, wo ich ja her bin, die Deindustrialisierung droht eben eher, das ist ja ein Fakt, in den Gegenden, wo sehr wenig erneuerbare Energien ausgebaut werden. Also es gibt tatsächlich schon Unternehmen, und ich hoffe, dass sich das nicht weiter fortsetzt, die sagen, ich möchte vielleicht eher nicht nach Bayern, weil da sind zu wenig Erneuerbare vor Ort ausgebaut. Das ist für mich ein Standortvorteil, das ist für mich ein Kostenvorteil. Und also es waren ja sehr viele Aspekte, vielleicht noch zum internationalen Punkt, den die Dame angesprochen hat. Ich glaube, es ist beides. Also, dass wir als Deutschland, als Industrienation mit dem Know-how, wir haben Kapital und alles zeigen können, dass die Energiewende funktioniert. Und das ist natürlich, zeigt anderen Ländern, dass es geht. Auf der anderen Seite auch die Glaubwürdigkeit. Also ich glaube, andere Länder werden mitziehen, wenn sie sehen, dass wir es selbst auch ernst meinen mit dem Klimaschutz. Das ist eine Wechselwirkung. Und letzter Punkt, die EU arbeitet ja an einem großen Klimaschutzgesetz oder hat es auch schon verabschiedet. Es geht um die Einzelthemen. Und alle Mitgliedstaaten der EU haben sich auf diesen Weg begeben, zu dekarbonisieren in allen Bereichen. Und wir werden unseren Binnenmarkt auch so aufstellen, dass wir auf längere Sicht dann nur noch klimaneutrale Produkte zu uns importieren werden. Und das ist natürlich auch ein Zeichen an beispielsweise USA, China, wobei die sich auch viel auf den Weg gemacht haben. Also ich denke, es ist eine Wechselwirkung, wo wir auch industriell und technologisch sehr, sehr stark gewinnen, wenn wir uns an die Spitze der Bewegung setzen und zum Beispiel jetzt auch versuchen, ein Beispiel nur, PV-Arbeitsplätze wieder nach Europa zu holen, die wir leider in den letzten Jahren verloren haben. Und ich glaube, wir haben da einfach jetzt unterschiedliche Einstellungen, die Dame und ich, wie es weitergehen könnte. Aber definitiv bin ich der Meinung, dass wir weiter gemeinsam nach Lösungen suchen sollten. Und auch diese kritischen Stimmen werden natürlich in unseren Gesetzgebungsprozess einfließen.
Und wir reden hier natürlich über sehr langfristige Prozesse. Und immer wieder haben wir auch gehört über dieses Datum 2045, ab dann soll Deutschland klimaneutral sein. Die Frage, die ich da immer wieder im Zusammenhang mit dieser ganzen Diskussion höre, und vielleicht kann ich die mal an Herrn Jung stellen, können wir uns das so vorstellen, dass 2045 dann der komplette Energiebereich in Deutschland klimaneutral ist, dass kein CO2 mehr ausgestoßen wird bei der Energiegewinnung, egal aus welchen Quellen, und dass dann sozusagen bei uns in Deutschland alles weitergeht wie bisher? Die Wirtschaft wächst weiter, wir können weiter Auto fahren, weiter Häuser bauen.
Alles weiter wie bisher ist sicherlich nicht die Botschaft. Wir brauchen natürlich einen Umstieg, wir brauchen Umbau, wir brauchen technologische Entwicklung. Das ist die Antwort. Technologie, Innovation, Ausbau der Erneuerbaren. Aber das muss ergänzt werden. Wir brauchen den Ausbau der Erneuerbaren. Wir brauchen bessere Energieeffizienz. Der Bundeskanzler hat mit seiner Richtlinienentscheidung angeordnet, es müsse jetzt das Energieeffizienzgesetz vorgelegt werden. Aber auch da gibt es Streit zwischen FDP und Grünen und keine Klärung. Und dann brauchen wir darauf aufsetzend die Wasserstoffstrategie mit Erzeugung im Land, mit breit aufgestellten internationalen Importen, keine Abhängigkeiten, sondern Augenhöhe und breite Diversifizierung. Und wenn wir das alles gemacht haben und Industrieland bleiben, wir müssen Industrieland bleiben, wir werden sonst die Akzeptanz auch für den Klimaschutz nicht haben, wenn Arbeitsplätze weggehen, wenn wir Wohlstand verlieren hier, wenn Unternehmen anderswo hingehen, wo kein Klimaschutz oder weniger Klimaschutz gemacht wird, dann wird bei einem Rhythmus von 4-5 Jahren Wahlen in Bundes- und Landtagen, wird die Akzeptanz bröckeln. Deshalb müssen wir es zusammen hinbringen. Und wir können es zusammen hinbringen. Und dazu müssen wir dann obendrauf noch eine Strategie haben für CO2-Abscheidung. Weil Sie haben Prozesse in der Industrie, wenn die hier stattfinden, dann gibt es sogenannte prozessbedingte Emissionen, dann gibt es hier CO2-Ausstoß. Und deshalb müssen wir uns dafür öffnen, dieses CO2 abzuscheiden, am besten zu nutzen oder auch zu speichern in internationalen Partnerschaften mit der Möglichkeit, es auch perspektivisch hier im Land zu tun. Und deshalb die ganze Breite, erneuerbare Effizienz, Wasserstoff und CO2-Abscheidung, damit werden wir es schaffen. Da muss man dann aber auch alle Weichen jetzt mit Hochdruck stellen und dann können wir das erreichen. Und wir können es dann so erreichen, dass die Wirtschaft stark bleibt, Klimaneutralität erreicht wird und es nicht zu einer sozialen Frage wird.
Und aus Jena ruft uns jetzt Frau Kachold an. Guten Morgen, Frau Jena.
Guten
Frau
Morgen.
Frau Kachold meine ich. Verzeihen Sie.
Guten Morgen an die Runde. Vielleicht ein Thema. Ich bin selber Gebäudeenergieberater gewesen, seit jahrelang hier in Thüringen und bundesweit. Und ich habe ein Problem. Die Umstellung muss kommen. Es ist nur die Frage, zu welchem Zeitpunkt und nochmal zu den Förderprogrammen. Die meisten Förderprogramme über die KfW, ich bin selbst KfW-Berater, laufen über Kredite der Hausbank. Und wenn die Hausbank mir keinen Kredit gibt, dann stehe ich allein auf weiter Flur da. Und das sollte mit berücksichtigt werden.
Vielen Dank, Frau Kachold. Und da sind wir hier zum Ende der Sendung wieder bei einem Thema, das schon mal ein Hörer vor etwa einer Stunde angesprochen hat. Die Verbindung zwischen Förderprogramm und der Hausbank. Frau Kempfert, können Sie da weiterhelfen? Läuft da etwas grundlegend schief bei der Vergabe von Förderprogrammen? Was muss da geändert werden?
Ja, also erstmal herzlichen Dank auch an die Frau Kachold, dass sie das nochmal anspricht. Genau das ist üblicherweise eben der Weg, dass da über die Hausbank gegangen werden muss und man darüber dann auch eine Kreditfähigkeit feststellen muss. Es gibt Ausnahmen, ich denke, da sollte man auch nochmal drauf gucken, dass es mehr Ausnahmemöglichkeiten gibt. Aber grundsätzlich, also vorhin wurden ja so ein paar Mondzahlen da auch genannt, irgendwie mit 250.000 jetzt für so eine energetische Sanierung, das kommt natürlich aufs Haus an, aber da erscheint mir tatsächlich eine Null zu viel und auch man muss dann immer schauen, was muss tatsächlich passieren, müssen Fenster ausgetauscht werden oder macht es Sinn, eben eine Fußbodenheizung einzubauen, dann kommen natürlich hohe Kosten zustande, die dann häufig über Kredite auch gestemmt werden müssen und diese Hausbankpflicht oder die übliche Verbindung, da muss man nochmal aufschauen, das denke ich, fände ich auch wichtig.
Frau Badum, können Sie das mitnehmen in die innerparteiliche Diskussion oder in die Diskussion im Bundestag? Dieses Problem scheint ja tatsächlich für viele Leute riesig zu sein, diese Bindung an die Hausbank bei der Fördervergabe.
Das nehme ich mit als ein Thema und insgesamt kann die Förderung noch verbessert werden. Und ich möchte Frau Kachold auch sehr Mut machen, weil ich weiß, dass es als Energieberaterin nicht immer einfach ist. Und wir haben auch zu wenige Energieberaterinnen und Energieberater. Das sind auch Fachkräfte, die wir für die Transformation brauchen. Deswegen vielen, vielen Dank für die Arbeit und gern jederzeit melden, wenn Sie Anregungen haben, was noch verbessert werden kann.
Dann sind wir hier am Ende der Sendung und ich sage vielen Dank, Lisa Badum von den Grünen, Andreas Jung von der CDU, Klima- und energiepolitischer Sprecher der Fraktion und an Claudia Kempfert, Ökonomin und Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank an Sie drei, dass Sie heute Morgen hier mit dabei waren. Vielen Dank auch alle, die uns geschrieben haben, die uns angerufen haben. Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Tag.